Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Kahlschlag in Kasachstan. Der Präsident entlässt die Regierung wegen schlechter Arbeit. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung in den zentralasiatischen Staat. Außerdem wollen wir wissen, was der Marshallplan mit Afrika von Entwicklungsminister Gerd Müller bisher bewirkt hat. Wir klären, warum der neue Flughafen in Honduras so umstritten ist, und bleiben auch zum Schluss der Sendung in der Luft, wo es um den Streit wegen amerikanischer Militärstützpunkte in Japan geht. Das Ende der Sowjetunion bedeutete für die ab 1991 unabhängigen Staaten in Zentralasien nicht das Ende der autoritären Regierungen, sondern nur einen Wechsel in der Führung. In Kasachstan wurde der kommunistische Parteichef, der noch vom Kreml eingesetzt worden war, nach der Wende zum Präsidenten des Landes. Seitdem regiert nur Sultan Nazarbayev autokratisch mit allen Vollmachten, wie der uneingeschränkten Amtszeit und der Möglichkeit, das Parlament zu entlassen. So geschehen vor 2 Tagen. Die Situation im Land schildert Deutschlandfunk-Korrespondent Thielko Gries.
Diese Frau in Winterjacke und Mütze schwingt ihre Faust zu ihren Worten. Die Wut ist ihr anzuhören. Wenn unsere Forderungen nicht innerhalb von 7 Tagen erfüllt werden, dann müssen alle, vom Präsidenten bis zum Parlament, zurücktreten. Das verspreche ich. Ihre Wutrede stammt aus der ersten Februarwoche, gehalten in Astana, der Hauptstadt Kasachstans. Ein Teil ihrer Wünsche hat sich nun erfüllt, denn am Donnerstag dieser Woche wandte sich der kasachische Präsident Nursultan Nazarbayev mit harschen Worten an die nach der Verfassung ihm verantwortliche Regierung. In vielen Bereichen unserer Wirtschaft ist eine positive Veränderung leider nicht erreicht worden, ungeachtet einer Vielzahl von Gesetzen und Regierungsentscheidungen. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes verdankt sich im Großen und Ganzen unseren Rohstoffen. Aber die Rede sollte sein vom verarbeitenden Gewerbe, davon, die kleinen und mittleren Unternehmen zu entwickeln. Die Regierung habe sich als unfähig erwiesen, den Sorgen der Menschen zuzuhören und ihre Arbeit danach auszurichten. Deshalb habe er, Nazarbayev, diese Entscheidung getroffen. Ich bin der Auffassung, dass die Regierung zurücktreten sollte, was sie umgehend tat. Nazarbayev hatte Ministerpräsident und Minister erst 2016 eingesetzt. Im Jahr davor hatte er ein Programm verabschiedet, das den Titel 100 konkrete Schritte trägt. Die Liste liest sich wie ein Katalog von Aufgaben, an deren Ende der ideale, verantwortungsvolle, transparente und leistungsfähige Wohlfahrtsstaat stehen könnte. Dass es soweit längst nicht gekommen ist, schiebt der Präsident nun der Regierung zu. Damit ähnelt das Schema demjenigen, das in Russland häufig angewendet wird. Der Präsident gibt Anweisungen, wird aber nicht zur Verantwortung gezogen, wenn sich zu wenig tut. Tatsächlich steht aber auch Nazarbayev in der Verantwortung, denn er führte das Land schon vor seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion und seither. Eine Beschränkung der Anzahl seiner Amtszeiten hat er in den 90er Jahren aufheben lassen. Aber in diesen Wochen erlebt Kasachstan Ungewöhnliches. Frauen, wie diejenige, die den Rücktritt forderte, haben sich mehrfach versammelt, nicht nur in der Hauptstadt. Voraus ging ein Hausbrand, an dessen Folgen 5 Kinder starben. Das älteste war 12 Jahre alt, das jüngste noch kein Jahr. Die Eltern hatten die Kinder nachts allein lassen müssen, weil sie arbeiten mussten, um den Unterhalt der Familie irgendwie zu sichern. Vor allem Mütter, die viele Kinder großziehen, sehen sich benachteiligt, sagte diese Frau dem Sender Nastajasche Vremya. Ich habe 7 Kinder, wohne auf der Datsche wie in einem Hühnerstall. Das Haus ist kalt, die Wände haben Löcher, mein 10-monatiges Kind ist krank, ich kann nicht heizen. Leute bringen mir Kohle, weil ich mir die nicht leisten kann. Ich bin Alleinerziehende. Wann bekomme ich eine Wohnung? Ich stehe nun schon seit 9 Jahren dafür in der Schlange. Nazarbayev verspricht nun Sozialprogramme, die wohl Ende dieses Monats ausformuliert werden sollen. Dann soll auch eine neue Regierung bestimmt werden. Ökonomisch steht das Land indes besser da als etwa der südliche Nachbar Usbekistan. Kasachstan hat laut Einschätzung der Weltbank verhältnismäßig günstige Bedingungen für Investitionen aus dem Ausland geschaffen, profitiert von seiner Landwirtschaft und seinen Rohstoffen, voran Erdgas und Erdöl. Aber die Volkswirtschaft ist wenig diversifiziert und zudem eng an die Stärke oder Schwäche Russlands gekoppelt. Und der Reichtum des Landes ist sehr ungleich verteilt. Während in Astana auch glitzernde Hochhäuser die Skyline prägen, fallen die Löhne vieler Menschen sehr gering aus. Über allem aber schwebt die wichtigste und ungelöste politische Frage Kasachstans: Wer oder was kommt nach Nazarbayev? Der autokratische Herrscher, der Opposition, Menschenrechte und Meinungsfreiheit in seinem Land systematisch beschnitten hat, ist inzwischen 78 Jahre alt.
Der Präsident in Kasachstan hat die Regierung entlassen. Die Hintergründe schilderte uns Tilko Gries. Vor gut zwei Jahren stellte Entwicklungsminister Gerd Müller seinen Marshallplan mit Afrika vor. Mit und nicht für, damit es so klingt, als verhandle man auf Augenhöhe. Müller forderte eine völlig neue Dimension der Zusammenarbeit. Entwicklungshilfe sollte nicht weiter mit der Gießkanne verteilt, sondern Unternehmen unterstützt werden, die in Afrika Arbeitsplätze schaffen. Mit dem Ziel, die Fluchtursachen zu bekämpfen und die Menschen so in ihrer Heimat zu halten. Ob es nur um Fluchtursachenbekämpfung oder vor allem um Migrationsbekämpfung geht, habe ich unsere Korrespondentin Dunja Sadaki in Rabat gefragt.
Also es ist natürlich beides. Es ist so, dass man afrikanische Staaten bei der Entwicklung unterstützen möchte, aber natürlich ganz klar das Ziel, die Migration nach Europa zu drosseln. Es gibt Projekte zum Beispiel, wo Bauern in der Landwirtschaft unterstützt werden, aber es wird vor allen Dingen investiert in die Ausbildung, in die Schulung von Sicherheitspersonal, also Militär und Polizei, gerade eben für die Grenzsicherung. Da gibt es auch ein Beispiel hier in Marokko. Marokko hat ein Abkommen mit der EU geschlossen und erhält über mehrere Jahre mehrere Millionen Euro, und zwar nur für ein Ziel, um Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa zurückzuhalten.
Was ist denn dann aus dem sogenannten Marshallplan mit Afrika bzw. dem Compact with Africa geworden? Mit welchen Maßnahmen wollte denn die Bundesregierung die Menschen davon abhalten, ihre Herkunftsländer zu verlassen und nach Europa zu fliehen?
Ja, das Ziel des Compact with Africa ist natürlich einerseits, die afrikanischen Staaten machen Reformen, wirtschaftspolitische Reformen, und im Gegenzug bringen westliche, in Anführungszeichen, Partner technische Expertise rein. Sie helfen bei der Investorenwerbung. Also es gab so zwei Bereiche: Privatinvestitionen ins Land bringen und Investitionen für die Infrastruktur und die Beschäftigung. Und man dachte, jetzt hat man diesen Compact-Plan, diesen Compact with Africa angefangen, und dann werden die Investitionen schon im großen Stil kommen. Und jetzt ist die Ernüchterung, es ist natürlich nicht viel Zeit vergangen seit dem Start, aber so ist es nicht gekommen.
Was ist denn gekommen, gut zwei Jahre danach?
Also es ist nicht so, dass gar nichts passiert ist, sondern einfach nicht in dem Umfang, wie man es vielleicht erwartet hatte. Zwei Zahlen, um das zu verdeutlichen. Laut dem Bundesfinanzministerium wurden in die 12 Compact-Länder rund 243 Milliarden Euro investiert. Das klingt viel, aber die Experten sagen, ja, die Länder, die brauchen viel, viel mehr. Allein um ein Beispiel, alle Menschen in der Region mit Strom und Wasser zu versorgen. Also sie sagen, das reicht noch nicht aus. Und wenn wir uns auch die Situation der Menschen vor Ort anschauen, ganz aktuell, die im Compact with Africa sind, zum Beispiel Marokko hier und Senegal. Das sind beides Länder, die als politisch stabil gelten. Dennoch, beide haben mit einer hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen, immer noch, gerade unter jungen Menschen. Viele junge Menschen hier in Marokko sehen für sich keine Perspektiven im Land, ob sie gut ausgebildet sind oder nicht. Und sie wollen gehen und sie wollen nach Europa gehen. Das heißt, wir haben immer noch Probleme im Bildungssystem, im Gesundheitswesen und auf dem Arbeitsmarkt. Und diese Dinge sind bisher nicht erfolgreich gelöst worden.
Eine ketzerische Nachfrage: Wäre es nicht besser, wenn Europa und auch Deutschland aufhören würde, die Märkte in Afrika mit unseren Altkleidern oder auch mit Hähnchenflügeln zu schwemmen. Diese Hähnchenreste oder auch Flügel werden ja in Europa stark subventioniert und machen da eigentlich die Märkte kaputt.
Das ist so ein bisschen auch die Kritik hier aus Afrika. Das berühmteste Beispiel ist ja immer wieder das Land Ghana. Das wird tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, überflutet mit europäischen Billighühnchen. Und der heimische Markt, die Wirtschaft, die hat da kaum eine Chance. Und deswegen sagen die afrikanischen Staaten da ganz klar, Europäer, ihr müsst auch eure Exportpolitik verändern.
Müllers Marshallplan mit Afrika, waren die Hilfen, die er angekündigt hatte, überhaupt dafür vorgesehen, die afrikanische Wirtschaft zu fördern? Oder ging es von vornherein mehr darum, deutschen Unternehmen eine Investitionshilfe in Afrika zu ermöglichen?
Ich denke, das sollte schon eine Win-Win-Situation sein. Also, dass wir haben, Afrika soll mehr Wohlstand haben, gleichzeitig soll dann die Zahl der Migranten nach Europa sinken und die deutsche Wirtschaft soll auch noch davon profitieren. Wenn das alles so wäre, dann wäre dagegen ja nichts einzuwenden. Aber wie gesagt, es gibt eben Kritik, zum Beispiel, dass nur wenige Länder, ich habe ja gesagt, 12 Länder nur im Compact with Africa sind. Und vor allem die armen und sehr, sehr konfliktreichen Länder, die sind da noch nicht drin. Ein Beispiel Nigeria, wo das Land immer noch sehr stark mit der Terrormiliz Boko Haram zu kämpfen hat und die produziert in Anführungszeichen enorm viele Millionen von Menschen, die im Land auf der Flucht sind, oder das Land Niger praktisch daneben, das ist der Migrationshotspot hier in der Region. Also die Länder sind da noch nicht drin.
Aber das ist, glaube ich, doch auch das Paradoxon an diesem Plan gewesen, dass man eigentlich nur mit sicheren Ländern und mit weniger korrupten Regimen kooperieren wollte. Aber die Menschen fliehen natürlich genau aus den Ländern, mit denen man nicht kooperieren will, oder?
Naja, man muss sagen, auch die Menschen fliehen oder stimmen mit den Füßen ab aus Ländern wie Marokko, Senegal, Tunesien. Das sind schon auch Länder, die alle im Compact with Africa drin sind. Aber man hat natürlich auch das Problem, dass man auch abgesehen vom Compact with Africa auch Länder unterstützt, wie zum Beispiel, oder zusammenarbeitet mit Ländern wie zum Beispiel dem Tschad, der, ja, sagen wir mal, fast eine Diktatur hat. Und das ist so auch so ein bisschen das Problem und dieser Spagat, den die Europäer und auch die Deutschen da machen. Also das Thema Fluchtursachen bekämpfen, aber gleichzeitig mit Regierungen zusammenarbeiten, die teilweise genau für diese Fluchtgründe verantwortlich sind.
Nordafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki zog gut 2 Jahre nach Müllers Marshallplan mit Afrika eine Bilanz. Wer ins zentralamerikanische Honduras fliegt, braucht gute Nerven, denn der Flughafen der Hauptstadt Tegucigalpa zählt mit seiner sehr kurzen Landebahn, umgeben von Bergen, zu den gefährlichsten der Welt. Deshalb wird rund eine Stunde nordwestlich der Hauptstadt ein neuer und sichererer Flughafen gebaut. Doch auch dieses Projekt ist sehr umstritten. Warum, erklärt Martin Reischke.
Neben der vierspurigen Autobahn in dem trockenen Landstrich von Honduras steht ein riesiges Schild. Ein nagelneuer Flughafen ist darauf zu sehen. Hinter dem Metallzaun, der das Baugelände von der Straße trennt, wächst der neue Terminal langsam in die Höhe. Doch wie kommt ein neuer Airport mitten in die Pampa, mehr als 70 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Tegucigalpa?
Das Projekt basiert auf der interessanten Lage von Honduras. Das Land liegt praktisch im Herzen des amerikanischen Kontinents, genau in der Mitte.
Sagt Carlos Pineda, der im Auftrag der honduranischen Regierung für die Umsetzung öffentlich-privater Partnerschaften im Land zuständig ist. Das Modell funktioniert so: Der Staat stellt das Grundstück und die bestehende Infrastruktur zur Verfügung. Die Kosten für den Bau teilt er sich mit einem privaten Investor, der den Flughafen anschließend betreibt. Der Flughafen Palmarola ist das Herzstück eines ambitionierten Infrastrukturplans, mit dem die honduranische Regierung ihr Land zum Logistikzentrum Zentralamerikas ausbauen will. Dafür werden neue Straßen gebaut, Häfen im Pazifik und Atlantik modernisiert und eben der neue Flughafen errichtet. Ganz neu ist er eigentlich nicht, denn schon seit Anfang der 80er Jahre unterhält das honduranische Militär hier einen Stützpunkt, der vor allem von US-Truppen genutzt wird. Eine Start- und Landebahn gibt es bereits. Doch die Pläne gehen noch viel weiter.
Ein Flughafen würde hier große Investitionen mit sich bringen. Nicht nur wegen des Frachtterminals, der für den Export neuer Produkte genutzt werden kann, sondern auch wegen der Möglichkeit, die ganze Region touristisch zu entwickeln, mit Hotels, Dienstleistungen und vielen neuen Arbeitsplätzen.
Nach seiner Fertigstellung soll der neue Flughafen trotz der großen Entfernung zur Hauptstadt den alten Airport in Tegucigalpa ablösen. Denn der zählt mit seiner extrem kurzen Landebahn, umgeben von Bergen, zu einem der anspruchsvollsten Flughäfen der Welt. Immer wieder kam es hier in der Vergangenheit zu Unfällen, weil Maschinen bei der Landung über die Piste hinausgeschossen sind. Die Konzession für den Neubau und Betrieb des Flughafens hat das Unternehmen Palmarola International Airport bekommen. Eine Tochter der Holdinggesellschaft EMCO. Hinter dem Konzern steckt der honduranische Unternehmer Linier Perez. Beraten wird er von der Munich Airport International GmbH, einem Tochterunternehmen der Flughafen München GmbH. So sollen die Honduraner vom Münchner Know-how profitieren. Doch die Kooperation hat einen Haken. Denn zivilgesellschaftliche Akteure wie die internationale Nichtregierungsorganisation Global Witness werfen Linier Perez vor, bei seinen Projekten Umweltschäden in Kauf zu nehmen und Menschenrechte zu missachten. Eine Fallstudie von 2017 beschreibt die Geschäftspraktiken des Unternehmers. Darin geht es um eine Eisenoxidmine, die Perez im Norden des Landes plante, gegen den Willen der lokalen Bevölkerung, die irreversible Umweltschäden befürchtete. Ein Bericht des honduranischen Umweltministeriums gab ihnen recht. Wasservorkommen seien durch die Erkundungsarbeiten an der Mine verseucht worden. Fische aus den Flüssen verschwunden, heißt es dort. Anwohnerinnen und Anwohner, die sich gegen das Projekt aussprachen oder weigerten, ihr Land zu verkaufen, erhielten laut Global Witness Morddrohungen. Als der Schweizer Menschenrechtsaktivist Daniel Langmeier mit einer Begleiterin 2013 in die Region reiste, um die Situation zu dokumentieren, gerieten auch sie in die Schusslinie von Perez. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte konfiszierten ihre Kameras, hielten die beiden über Stunden fest und bedrohten sie.
Sie haben alles Material, das wir hatten, gelöscht. Und dort auch nochmal, und das haben sie uns auch gesagt, wenn wir jemals wiederkommen würden, würden sie uns im Wald verschwinden lassen.
Bis heute ist die Mine nicht in Betrieb gegangen. Aktuell betreut Langmeier einen ähnlichen Fall in Bajo Aguan, im Nordosten des Landes. Auch hier soll eine Eisenoxidmine gegen den Willen der lokalen Bevölkerung ausgebeutet werden. Und auch hier sei es zu Übergriffen der privaten Sicherheitskräfte gekommen. So Langmeier.
Dort wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und wiederum ist es eine Firma von Linier Perez. Und noch haarsträubend ist natürlich, dass das wirklich zur selben Zeit passiert, wo anderswo im Land er sich als ein aufrichtiger Businessman gibt.
Doch Carlos Pineda, der im Auftrag der honduranischen Regierung für die Überwachung des Flughafenprojekts Palmarola zuständig ist, zeigt sich ahnungslos.
Wir haben nie davon gehört, dass die Holdinggesellschaft EMCO Probleme mit den Menschenrechten hat. Aber ganz allgemein gilt in Honduras natürlich das Prinzip, dass die Menschenrechte respektiert werden müssen.
Selbst die bayerische Landespolitik hat sich schon mit den Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung durch den Unternehmer Linier Perez beschäftigt. In München hat der grünen Landtagsabgeordnete Christian Magerl schon vor Monaten die Landesregierung als Hauptgesellschafter des Flughafens um Aufklärung gebeten. In der Antwort auf seine schriftliche Anfrage heißt es, dass weder der Flughafen München noch ihre in Honduras tätige Tochtergesellschaft nach eigenen Angaben Kenntnis über die Vorwürfe gegen Linier Perez hätten. Die Bürgerinnen und Bürger von Comayagua, dem kleinen Kolonialstädtchen gleich in der Nähe der Flughafenbaustelle, sehen dem Projekt mit gemischten Gefühlen entgegen. Allerdings aus ganz anderen Gründen, wie die Anwohnerin Jacqueline Licona erzählt.
Das Projekt ist sehr wichtig, obwohl es gute und schlechte Dinge mit sich bringt. Denn wenn es den Flughafen gibt, gibt es mehr Geschäfte und mehr Handel. Aber dann gibt es eben auch mehr Diebstähle und dunkle Gestalten, die hierher kommen. Also sollte es dann auch mehr Kontrollen geben.
Warum der Bau eines neuen Flughafens in Honduras umstritten ist, schilderte uns Martin Reischke. Demonstrationen oder laute Protestbekundungen gegen die Regierung gehören nicht zur japanischen Sozialisierung. Auch nach dem GAU in Fukushima etwa haben die ihrer Heimat beraubten Japaner lange nicht geklagt oder gar demonstriert. Doch nun formiert sich Widerstand auf der japanischen Inselgruppe Okinawa. Grund sind die dort ansässigen US-Militärbasen. 3/4 aller in Japan stationierten US-Soldaten sind in der Präfektur Okinawa. Und das, wo die Inselgruppe nur 0,6% der Gesamtfläche Japans ausmacht. Im Mittelpunkt der Demonstration steht die US-Basis in Hinoko, die auf Wunsch der Zentralregierung zu einem Militärflughafen ausgebaut werden soll. Doch eine Mehrheit der Bevölkerung auf Okinawa ist dagegen. Morgen soll sie nun darüber abstimmen, ob Hinoko ausgebaut werden soll oder nicht. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Danny Tamaki ist seit vergangenen Herbst Gouverneur von Okinawa, ein früherer Radiomoderator, der sich einerseits ganz dem Widerstand gegen den Ausbau der bestehenden US-Basis Schwab in Hinoko verschrieben hat. Wir werden auf keinen Fall zurückschrecken oder den Mut verlieren. Unser Sieg mag schwierig sein, aber wir werden unter keinen Umständen aufgeben. Andererseits ist ihm, selbst Sohn eines US-Soldaten und einer Japanerin, wichtig zu betonen: Ich unterstütze die Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA und Japan und will nicht, dass alle US-Basen auf Okinawa geschlossen werden. Doch die Last müsse geteilt werden, macht er im Club ausländischer Journalisten klar. Ich versuche auf nationaler und internationaler Ebene verständlich zu machen, dass die Sicherheitsfrage eine zwischen den USA und ganz Japan ist. Doch bisher ohne Erfolg. Der Zorn Tamakis und vieler anderer Bewohner Okinawas hat eine lange Geschichte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Inselgruppe lange von den USA verwaltet. Seit 1972 gehört sie wieder zu Japan. Doch davon merken die Bewohner wenig. Mehr als 30.000 US-Soldaten sind dort immer noch stationiert, denn die Inselgruppe hat für die USA strategische Bedeutung im Ostchinesischen Meer. Im Vietnamkrieg flogen die Amerikaner von hier ihre Einsätze. Stein des Anstoßes ist die seit Jahrzehnten bestehende Basis Futenma in Ginuwan im Südwesten Okinawas. Sie liegt mitten in einem Wohngebiet mit fast 100.000 Einwohnern. Mehrmals am Tag starten von hier aus Militärflugzeuge und Helikopter zu Übungsflügen, direkt über den daneben liegenden Schulhof hinweg. Wenn der Aufpasser von den US-Militärs die Nachricht bekommt, ruft er sofort ins Mikrofon. Und dann suchen die Kinder Schutz in den beiden Unterständen, sagt Schulleiter Osamu Tobaru. Die Unterstände wurden gebaut, nachdem die Scheibe eines Hubschraubers im Winter 2017 während einer Sportstunde auf den Schulhof gefallen war. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die 12-jährige Aki erinnert sich noch ganz genau. Der Unfall hat mich wirklich schockiert, aber jetzt habe ich mich schon wieder daran gewöhnt. Aber es nervt natürlich, dass unser Sportunterricht oft unterbrochen wird. Das Problem: Dieser Zwischenfall war nicht der einzige. Mehrfach sind US-Soldaten durch schlechtes Benehmen aufgefallen. Dazu kommen der ständige Lärm und die Verschmutzung. Eigentlich sollte diese US-Basis schon längst geschlossen sein und keine andere ausgebaut werden, erinnert Schulleiter Tobaru. Von der Zentralregierung in Tokio fühlen sich viele verraten. Als Japan und die USA 1996 die Schließung Futenmas vereinbart hatten, haben wir uns so gefreut, bis wir 3 Monate später erfuhren, dass die Basis nur verlegt werden soll. Und zwar in die etwa 50 Kilometer entfernte Bucht von Hinoko in der Mitte der Insel, einem bis dahin unberührten Stück Natur mit einem der vielfältigsten Biotope Japans und Meerzugang. Dort liegt bisher auf einem Hügel nur das kleinere Camp Schwab. Damit die Airbase Futemba geschlossen werden kann, muss das bestehende Camp umfangreich ausgebaut werden, argumentiert die Regierung in Tokio. Mit Kanus paddeln Umweltschützer in der Bucht in die schwimmende Barriere. Sie wollen verhindern, dass weiter Schüttgut zur Baustelle gebracht wird und so weiter Fakten geschaffen werden. Seit vergangenen Herbst haben dort umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Der Student Jinshiro Motoyama repräsentiert die Gruppe für das Okinawa-Referendum. Er ist begeistert davon, dass so viele Menschen, egal welcher gesellschaftlichen Schicht und welchen Alters, gegen den Ausbau Henokos mobil machen. Für die Regierung in Tokio hat er hingegen kein positives Wort übrig. Über das Aufschütten von Henoko sagt die japanische Regierung, man müsse das sorgfältig erklären und die Menschen auf Okinawa begleiten. Aber das klingt alles nicht ehrlich. Die Art und Weise, wie sie die Dinge vorantreibt und warum der Ausbau überhaupt nötig ist, dazu gibt es keine Erklärung. Und tatsächlich klingt es bei dem rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe eher so, als wolle er in erster Linie beschwichtigen. Es gibt einige bedrohte Tierarten, die dort am Sandstrand leben. Diese werden an andere Strände umgesiedelt. Bei den Arbeiten bemühen wir uns, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Es ist ohne Frage wichtig, die Gefühle der Menschen von Okinawa ernst zu nehmen und mit ihrem Einverständnis zu arbeiten. Doch der Regierungschef weiß genau, nur Okinawas Gouverneur muss das Ergebnis des Referendums respektieren. Und sollte ein Viertel der Wahlberechtigten gegen den Ausbau Henokos stimmen, Tokio und Washington darüber informieren. Die müssen dann aber nicht handeln. Sollten sie aber vielleicht, sagt Hiromori Medomari, Professor an der Okinawa International University. Das Referendum ist kein Problem Okinawas. Wenn der Wille der Bewohner niedergetrampelt wird, dann stellt sich die Frage, wie demokratisch dieses Land eigentlich ist. Ich sehe die Bedeutung dieses Okinawa-Referendums darin, dass das Volk gefragt wird, ob dies zutrifft oder nicht. Obwohl die USA signalisiert haben sollen, auch einen anderen Standort in Japan zu akzeptieren, hält die Regierung in Tokio daran fest. Shinzo Abe will Bündnistreue beweisen und den Amerikanern gerade jetzt in dem zugespitzten Konflikt mit China keine neuen Probleme schaffen. Für eine Verlegung außerhalb Okinawas müsste er außerdem in eine Konfrontation mit anderen Präfekturen gehen. Kein guter Zeitpunkt, denn in diesem Jahr sind Oberhauswahlen in Japan und Abe politisch angeschlagen. Allerdings gibt es nicht nur Gegner, sondern auch Befürworter für einen Ausbau der bestehenden Basis in Henoko. Tomotero Tamari betreibt dort das Restaurant Washington und hofft dadurch auf mehr Kundschaft. Wenn Futemba jetzt hierher verlagert wird, dann kann man dagegen nichts machen. Ich finde das sogar gut. So einen Flughafen können wir vielleicht eines Tages auch zivil nutzen. Das würde die Entwicklung hier enorm vorantreiben. Das mag für ihn zutreffen, doch insgesamt ist Okinawa, das zu den ärmsten Regionen Japans gehört, wirtschaftlich schon längst nicht mehr auf die US-Basen angewiesen. Sie tragen nur noch 4% zum Gesamteinkommen bei.
Vor der Abstimmung über den Bau eines neuen US-Militärflughafens auf Okinawa berichtete Katrin Erdmann. Und mit dieser Reportage geht die eine Welt dem Ende zu. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht Ihnen noch ein schönes Wochenende.